Dieser Film hat eine massive Wucht. Dieser Film ist eine Herausforderung. Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, dass dieser Film eine Zumutung ist. Der Panther, so heißt der Film, der als Teil einer, ja, sowas wie einer kleinen Serie aus dem True Crime Podcast der Wochenzeitung Die Zeit entstanden ist. Zu sehen ist er auf Abruf bei RTL Plus. Der Panther, gespielt von Lars Eidinger, ist ein ungebändigter, nach Freiheit gierender, ein jagender und gejagter Mann, der das Extreme und Existenzielle sucht, der Gewalt und Tod nicht scheut, der alles riskiert, um frei und ungebändigt zu sein. Regisseur Jan Bonny hat den Film gedreht, der ist jetzt im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Wer ist denn dieser Panther? Ein Verbrecher, ein spielsüchtiger V-Mann, der keine Grenzen kennt. Er hat aber auch irgendwo was Rührendes, denn im Grunde möchte er ganz oben mitspielen. Er möchte an den Pokertischen der großen Player sitzen. Gelingt ihm aber nicht, oder?
Wie Sie sagen, das ist ein Spieler, das ist eine Spielerfigur, ne? Ein Zocker, der durchs Leben geht und immer eigentlich kurzfristig reagiert, immer wieder alles setzt, bereit ist, dann auf den nächsten Sieg und auf die nächste Niederlage zu reagieren und damit auch unheimlich situativ agiert und im Moment lebt und würde möglicherweise selber aus seinem Leben in Frage stellen, wenn er in eine Situation käme, wo er Zeit zum Nachdenken hat. Aber die vermeidet er natürlich auch bewusst. Das ist eine Figur, die immer in Eile ist, vielleicht auch wirklich dem Denken aus dem Weg geht, weil in der Sekunde, wo man sich fragt, was mache ich eigentlich die ganze Zeit, müsste er sich die Frage natürlich beantworten. Am Ende des Films gibt es dann den ersten, fast einzigen Moment der Pause und danach ändert er sein Verhalten plötzlich.
Der Typ ist nicht zu stoppen, oder?
Er will auf keinen Fall anhalten. Was ein Spieler ausmacht, ist natürlich auch immer die Lust am Moment. Ich glaube, für einen Spieler gibt es eigentlich gar keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern es ist natürlich immer die Intensität des Moments.
Läuft er von irgendwas weg oder läuft er irgendwo hin?
Ich glaube, das schließt sich jetzt nicht aus gegenseitig. Er hat ja ein paar Sehnsüchte, das sind immer so, eigentlich so diffuse Freiheitssehnsüchte. Das sind fast so Behelfskonstruktionen. Das ist ja auch als Figuren und bleibt ja ein Geheimnis, was auch wichtig ist. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dem Film, dass er sich ja nicht aus so einer psychologischen Konstruktion heraus erklärt, sondern das, was einen im Film hält, ist die totale Gegenwart der Figur, die Physis auch der Figur, die Sinnlichkeit der Figur, dass man auch mitgeht in Situationen, in die man sonst vielleicht nicht mitgehen würde. Und natürlich die Frage, wer ist das überhaupt? Und auch das hält einen natürlich, glaube ich, in der Erzählung drin.
Aber heißt es in dem Film, Jesus hat sich geopfert, damit alle Menschen frei und erlöst sind. Du, also der Panther, du willst dich opfern, damit du frei bist. Und der Panther, der opfert sich ja auf. Das heißt, er zerstört seinen Körper und stößt da auch an die Grenzen seines Lebens, seiner Lebensmöglichkeit. Kapiert er das nicht?
Ich glaube, er hält sich auch für einen Freiheitskämpfer, der für die Freiheit aller kämpft, sich nicht eingestehen möchte, dass er in allererster Linie natürlich für seine eigene Freiheit kämpft. Dass auch die Opfer, die er den anderen abverlangt, natürlich eigentlich immer Opfer für ihn selber sind und damit natürlich auch rücksichtsloser ist, als er selbst glaubt. Aber er kommt nicht zu dem Punkt, das zu reflektieren. Und einer der wenigen Momente ist zum Beispiel eben da, wo er im Auto sitzt, an die Stelle, die Sie gerade erwähnen, wo er mit der Polizistin da sitzt. Da reflektieren die beiden ja kurz eigentlich sein Wesen oder sein Leben. Ne? Die Natur des Spielers, die Natur sozusagen des Freiheitskämpfers, aber auch die Natur des Egoisten. Und ich fand dieses ja, katholische Moment einzuführen, fand ich interessant. Dadurch stellen sich auch Fragen nach Vergebung. Ne? Ist Vergebung für so eine Figur möglich? Erbittet er dann später darum auch bei seiner Tochter? Ich habe das Gefühl, dass für so eine Figur, für so einen Film, die Gegenwart nach solchen Glaubensfragen interessant und wichtig ist.
Ja, er investiert ja auch unglaublich viel. Er investiert sein Leben, also alles einsetzt, um alles zu erreichen. Ja. Und am Ende steht immer sowas wie der Wunsch nach Erlösung.
Ja, Erlösung. Ich glaube, was Sie als Erlösung beschreiben, würde ich wahrscheinlich als Freiheit beschreiben. Ne? Das ist natürlich was Ähnliches. Das ist natürlich sagen so die absolute Gegenwart vielleicht auch. Also wahrscheinlich ist Erlösung ja auch ne? die totale Gegenwart, der totalen Gegenwart zu sein. Dann erstrebt er natürlich. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, bei diesem Film der Unterschied zwischen der Innenperspektive der Figur und der Außenperspektive des Zuschauers ganz groß. Das ist ein großer Unterschied. Wir bewerten diese Figur möglicherweise nach unseren Maßstäben, wenn wir diesen Film schauen. Aber er lebt das Leben natürlich nach seinen Maßstäben und nach der Logik dieser Welt, die natürlich anderen Regeln folgt. Und deswegen sind natürlich auch Begriffe wie Erlösung oder Begriffe wie Freiheit, Begriffe wie Zukunft oder Begriffe wie Verantwortung sozusagen ganz anders besetzt. Und ich glaube, auch das macht den Blick von außen auf der einen Seite fordernd, auf der anderen Seite aber auch ist das das sozusagen, was den Blick, also was den Blick von außen aufregend macht, ne? Weil es da was zu entdecken gibt, ein anderes System, eine andere Logik, ein anderer Katechismus, ne? Sozusagen, da wird eine andere Messe gelesen, ne? Im wahrsten Sinne.
Ja, das heißt, so kommt man ihm nicht bei, wenn man versucht, mit unseren Kategorien ihn zu erreichen. Er wird ja, wie Sie sagten, auch gar nicht psychologisiert oder erklärt. Da gibt es auch nichts zu entschuldigen, weil er entschuldigt ja auch nichts. Also er wirft ja auch keinem, im Grunde wirft er auch keinem etwas vor.
Nein, gar nicht.
Sondern er lebt sein Ding, diese Sucht nach dem Augenblick ganz und gar aufzugehen, ohne Vergangenheit und ohne an die Zukunft zu denken. Und doch gibt es so einen Kompass. Und das ist seine Tochter. Da fängt er an die Zukunft zu denken. Er liebt seine Tochter und er möchte, dass seine Tochter ein gutes, schönes Leben hat. Da wird plötzlich doch ein Fenster geöffnet zu unserer Welt, oder?
Das ist natürlich auch wieder ein anderes Vater-Tochter-Verhältnis, als wir uns das landläufig so vorstellen. Aber dann, daran sieht man natürlich auch, wie eng oft unser Blick ist, ne? Wie eng irgendwie unsere Idealvorstellungen sind oder mit welchen Bildern wir so leben. Weil der bloße Umstand, dass seine Tochter für ihn Drogen verkauft, dass sie selber wahnsinnig schlecht geht, dass sie ihren Freund zum Drogenverkaufen einspannt, dass es zwischen den beiden wirklich beinahe handgreiflich wird, das heißt nicht, dass das Verhältnis aus deren Warte in der extremen Welt, in der sie sind, schlecht wäre. Ich würde sagen, die haben ein ganz gutes Vater-Tochter-Verhältnis. Ja, es ist nicht so, dass die beiden einander nicht erreichen würden, dass die beiden nicht miteinander sprechen könnten. Es gibt keine Sprachlosigkeit zwischen den beiden. Es ist aufgeregtes, aufgeputschtes Verhältnis. Mein Eindruck ist, es gibt auch eine Art gegenseitiger Verantwortung, die beiden miteinander haben. Und eben am Ende ist, die Hinwendung zur Tochter der Moment, wo wir vielleicht für diese Figur, die unheimlich viel falsch macht, auch im Laufe des Films, diese Hinwendung zur Tochter einer wenigen Hoffnungsmomente, die man, finde ich, nicht nur für die Figur hat, sondern vielleicht auch für die Welt an sich, so, weil das auch vielleicht auch erwachsen ist, dass man sagt, man kann nicht alles ändern. Andersherum, es ist auch schon ein Erfolg oder es hat auch schon eine Qualität oder es ist was wert, wenn man es schafft, etwas zu ändern, etwas besser zu machen. Nicht das Scheitern, dass man nicht alles besser gemacht hat, sondern es ist ein Erfolg, dass man eine kleine Änderung geschafft hat.
Er will ja auch ein Pferd kaufen. Ne? Da wird es auch wieder so klischeemäßig, Vater kauft Tochter ein Pferd. Das hat ein bisschen was spießig-bürgerliches dann auch.
Ja, weil er natürlich auch nicht so richtig weiß, wie es geht. Das wirft sie mir auch vor. Sie sagt ja, nein, du bist eigentlich bis zu 10 Jahre mindestens zu spät mit dem Pferd. Das ist aber, ja, er ist natürlich auch eine eigentümlich romantische Figur. Er ist natürlich auch als Männerfigur aus der Zeit gefallen. Also auch ein bisschen die Körperlichkeit rein. Ne? Diese Schuhe, die er trägt, diese Cowboy-Stiefel, die natürlich so seinen ganzen Gang verändern und die ganze Physis verändern. Die Kleidung. Ich hatte immer das Gefühl, so eben, das würde er so selber, glaube ich, nicht sagen, aber dass es natürlich da eine Sehnsucht gibt nach so bei einer romantischen Männerfigur. Und dazu, oder überhaupt zu romantischen Verhältnissen vielleicht sogar insgesamt. Und ich glaube, dieses Pferd ist dann ja Ausdruck eines idealen Bildes, ne? Indem er möchte sozusagen dieses Bild vervollständigen, aber er versteht nicht, dass das Bild, was er vervollständigt, dass er damit zu spät dran ist, dass es sozusagen eigentlich nur ein Bild ist. Und es ist natürlich dadurch sozusagen, natürlich von jetzt aus gesehen, natürlich hilflos in Wahrheit. Also Ausdruck seiner Hilflosigkeit. Aber das macht natürlich die Sache so ambivalent, weil es ist natürlich trotzdem von ihm gut gemeint, auch wenn er falsch agiert. Und das gibt der Sache natürlich was Rührendes und gleichzeitig versteht man die Tochter, die sich natürlich über ihn lustig macht.
Ich meine, er geht da in Räume und hat die Knarre dabei. Knarre ist dann noch so ein alter Ausdruck, der passt da fast dazu und streckt die Hand in die Luft, ballert erstmal ein paar Mal in die Luft und fühlt sich wahnsinnig. Das ist ja was Tolles auch eigentlich.
Genau, aber auch da ist natürlich unheimlich brutal auch. Also das finde ich auch wichtig, dass diese Brutalität, mit der er am Anfang auftritt, dass sie ganz früh am Anfang kommt und dass man sich da auch keine falschen Vorstellungen davon machen soll, dass das eine Täterfigur ist. Ne? Also ist ein Mann mit einer hohen kriminellen Energie, mit einer gewaltigen Rücksichtslosigkeit, über den man als Zuschauer gezwungen ist, nachzudenken. Man ist sozusagen gezwungen, sich immer wieder neu dazu zu verhalten. Will ich da dabei bleiben? Will ich da dabei sein? Kann ich mit jemandem, der vorher so viel Unheil angerichtet hat, in einem anderen Moment mitfühlen? Kann ich mit ihm lachen? Der Zuschauer spielt eine große Rolle bei dem Film. Also man sagt ja immer so schön, das Bild sozusagen vervollständigt sich im Auge des Betrachters. Das ist hier ganz bestimmt so. Das ist natürlich eine Herausforderung an den Zuschauer. Weniger, glaube ich, wegen der Gewalt, weniger wegen einem Verhalten, das uns fremd erscheint, sondern die Herausforderung ist, dass der Zuschauer sich immer wieder selber dazu positionieren muss, unentwegt im Laufe des Films.
Ja, und natürlich auch immer, dass es in Reflex Identifikationsmomente sucht. Oder Momente, wo man denkt, oh, das kann jetzt in Richtung einer Erlösung gehen, da kommt jetzt was Gutes dabei raus und dann wird diese Erwartung wieder enttäuscht und wieder versucht man sich zu identifizieren und vielleicht entschließt man sich dann zu sagen, der ist böse, aber ist er auch nicht? Ist er böse?
Nee, das ist gar keine Kategorie. Gut und schlecht sind keine Kategorien für diese Figur oder böse ist keine Kategorie. Ich glaube,
aber was das, er macht, ist schon böse.
Ja, was, ja, Gott, aber ich glaube, das ist vielleicht dann, wenn man so will, ist das natürlich aber auch eine zugespitzte Figur und zugespitzt auch in dem Sinne, dass das natürlich was ist, was auch unser tägliches Handeln ja ausmacht. Also auch wir machen Sachen falsch. Jeder von uns macht Sachen falsch. Jeder von uns macht Fehler, tut Dinge, die schlecht sind. Natürlich ohne, dass wir in der Gesamtheit zwangsläufig böse oder gut sind. Es ist interessant an dieser Figur, dass da keine Eindeutigkeit gibt. Das fand ich auch in dem ganzen Film wichtig, dass man eben da immer wieder selber als Zuschauer gefordert ist, sich zu verhalten. Man darf sich das nicht einfach machen.
Ja, aber es gibt insofern eine Eindeutigkeit, in dem der Film schon was Atemloses hat. Man fragt sich, wie lange hält er das noch durch?
Ja, der hat was Atemloses. Bei dem Film war mir eben so wichtig, dass der so eine große sinnliche Qualität hat. Also das ist eben eine große filmische Sinnlichkeit gibt, auch der einen da reinzieht. Und Sinnlichkeit meine ich jetzt nicht irgendwie im Sinne von, dass er da besonders viel romantische, parfümierte Motive über den Film schweben, sondern Sinnlichkeit im Sinne der Physis, Sinnlichkeit im Sinne der Unmittelbarkeit, ne? Also Sinnlichkeit wirklich in der körperlichen Entäußerung der Hauptfigur, aber auch viele andere Figuren. Ne? Es gibt so eine permanente Körperlichkeit im Film. Es gibt nur wenige Stellen, sozusagen, die durch einen Dialog sozusagen geprägt werden, der zwei Figuren im Sitzen sich reflektieren.
Nein, das hat da der Film was Alttestamentliches. Da ja. Geht es richtig zur Sache. Da wird alles eingesetzt. Also das Sinnliche ist das Körperliche.
Auf
also
jeden Fall,
es wird geblutet, es wird geschwitzt, es wird geschlagen, es wird gestolpert. Also es kommt alles drin vor, was Körperlichkeit und damit auch Sinnlichkeit ausmacht.
Ja.
Und dann gibt es so kleine romantische Momente bei dieser Figur. Da sind sie in einer Wohnung und da geht es wieder ordentlich zur Sache. Und dann entdeckt ein Vogel in einem Käfig und dann nimmt er ihn raus. Romantiker macht das Fenster auf und denkt, oh, jetzt lässt er den Vogel in die Freiheit fliegen. Und was macht der Vogel? Der fliegt zurück in die Wohnung.
Ne? Ja, toll. Ne? Das ist natürlich so, deswegen haben wir es auch so lange drin gelassen, weil es so toll ist, dass dieser Vogel natürlich, wenn man so will, mit der ihm geschenkten Freiheit und sagen, die, also diese Geste, die Figur von Lars Eidinger macht, den Vogel entlassen zu wollen, ist ja auch eine unheimlich eitle Geste. Er macht es ja auch vor seinem Kumpel, ne? Und das ist natürlich irgendwie eine Haudegen-Geste, wo man fast denkt, um Gottes Willen, das kann ja nicht dessen Ernst sein. Und dann aber hält der Vogel sich nicht dran, ne? Und sozusagen, und fliegt so, bleibt drin. Also bleibt, wenn man so will, auch im Gefängnis. Und es war natürlich toll. Und es war natürlich irgendwie irre, weil natürlich der Kameramann in der Sekunde auch so reagiert hat, dass er diesem Vogel tatsächlich vollständig folgen konnte, dass er diesen ganzen Flug durch diese Wohnung halten konnte. Und dann setzt der Vogel sich am Ende auf die Türkante. Und dann kommt die Figur von, kommt Johnny wieder rein und man versucht ihn wieder zu greifen, ne? Und dann steigt man dann aus. Das ist dann eben doch irgendwie ein möglicher poetischer Moment. Also dadurch ist es dann doch, ne? Ja, eben, weil er im besten Fall, wie der ganze Film ist, eben nicht eindeutig ist. Ich finde es auch eine der besten Stellen natürlich in dem Film, weil natürlich auch sowieso immer, wenn Tiere im Film sind, dass es toll wird, weil Tiere natürlich immer eine total unglaubliche Unmittelbarkeit haben und natürlich immer autonom sind. Ne? Das ist ja auch verrückt. Tiere stellen ja ganz oft auch Schauspieler, die ganzen Vorgang, den man sich ja gedacht hat, so in den Schatten. Weil die so autonom sind. Ja. Und sogar dieser Vogel tut das in dem Moment natürlich auch.
Der Panther, so heißt der Film, das Gedicht von Rilke, der Panther, ein Klassiker. Welche Rolle spielt das?
Der ist ja ein Spieler und ein Trickser natürlich auch. Ne? Und er fragt ja immer alle nach ihrer Glückszahl und so. Das ist immer ganz schön. Und dann hat er immer irgendwas parat zu dieser Glückszahl. Man hat aber meistens das Gefühl, dass sich das einfach ausdenkt natürlich. Und,
ja, so ein selbstgemachter Aberglauben.
Ja,
so eine eigene,
ne?
Religiosität in seiner eigenen Religion.
Ja, und alle sind immer ganz beeindruckt, dass er so Sachen weiß über diese Zahlen. Und das ist ein Trick. Er ist ein Trickster natürlich auch. Und wir dachten, das ist schön mit diesem Gedicht, weil, weiß ich nicht, mit Gerhard Hauptmann beschäftigt, sondern hat natürlich irgendwann vielleicht diesem Gedicht begegnet. Und das ist ein Gedicht, das ist ja unheimlich wetterfest. Also es ist ja wirklich, ne, also das steht ja auf Bechern beim Zahnarzt irgendwie oder auf so Kalendern und so. Das ist ja ein sehr rustig, also sehr festes Gedicht. So. Und ist trotzdem toll. Und er hat das für sich genommen, wahrscheinlich so als Lebensmotto vielleicht oder als so eine Art, so ein Küchenkalenderspruch, aber er sagt selber nie richtig. Das ist eigentlich das Entscheidende. Er verballhornt es immer. Er macht daraus sozusagen so Gedichtvariationen, die gerade in den Moment passen, die in die Situation passen. Am Spielautomaten oder wenn er mit jemand anderem zusammen im Auto sitzt, hat, glaube ich, 3-4 verschiedene Varianten über dieses Gedicht parat im Laufe des Films. weil seine Ideen natürlich erstens alle immer ganz beeindruckt sind, dass er ein Gedicht kennt, was zu diesem Moment passt, aber er variiert immer nur das Gleiche und bringt natürlich dadurch unmittelbar auch immer sich natürlich sozusagen in die Situation mit ein. Und das ist fanden wir ein schönes Element.
Also eine narzisstische Spiegelung natürlich, Größenwahn, er schafft damit seine eigene Religion, indem er seine eigene Liturgie schafft. Das, der Panther ist seine Liturgie, die er natürlich dann variiert und der Situation, das darf er, das kann er ja auch, wenn er eine eigene Religion gründet.
Weil er ja auch schicksalsgläubig ist, natürlich als Spieler. Der Spieler ist ja per se schicksalsgläubig. Das ist ja auch interessant an so einer Figur. Ne? Also jemand, der spielt, glaubt wahrscheinlich mehr an das vorgeschriebene Schicksal, sozusagen dem man als Mensch folgt, als dass er bedingt daran glauben würde, dass er sozusagen sein Schicksal formt. Er glaubt aber dann natürlich immer wieder, er könnte dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Also er spielt auch mit dem Schicksal, aber ich glaube, sozusagen, er lebt in so einem Bewusstsein. Ne?
Ja, und er verliert. Also ja. Ist das von Anfang an klar, dass er ein Spieler ist, der verliert?
Das ist ja auch dann natürlich am Ende die Frage, ne? Ob er verloren hat. Aber weiterspielt, wo er jetzt ist. Also wenn er aus dem Film verschwindet, und dann verschwindet er wirklich aus dem Film. Das gefällt mir auch gut. Er hat ja auch dann, er zitiert ja irgendwann auch Johann Huizinga, den Spieltheoretiker, den Philosophen. Ne? Verschwindet dann eben am Ende, das will ich gar nicht auflösen. Aber er löst sich im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich auf. Dann ist es so eine interessante Frage, denke ich manchmal, hat es den wirklich gegeben? Also ich finde, wenn der Film vorbei ist, dann geht der Film ja nochmal so zurück an ein, zwei Orte, wo er war. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, sozusagen, war der jemals auch da, ne? Oder ist er verschwunden? War der ein Geist, wie eine Spiegelung, eine Fantasie der anderen? Oder war er wirklich da und hat sich jetzt, ist verschwunden und hat sich woanders materialisiert? Es gibt ja am Ende dieses kleine Lebenszeichen, nochmal so ein Handyvideo von einer Taube, weil er immer diese Vögel gefilmt hat zwischendurch. Man weiß nicht so genau, ich bin mal gespannt. Ich finde schon, die beiden Nebenfiguren machen ja dann nochmal die Frage auf, wo ist denn der eigentlich jetzt? Ich weiß auch nicht, ich finde das aber ganz schön, das muss man sich selber beantworten.
Aber wenn er nie da war, wer war dann da?
Tja, gut, ich finde, das ist schön. Man kann das, glaube ich, je nach Lebenslage, Lebenssituation nochmal anders bewerten. Also für mich ist es ja auch jetzt nochmal immer wieder neu. Also der Film, der ist ja jetzt fertig, der gehört mir ja nicht mehr in dem Sinne. Der ist jetzt raus, ne? Und dann bin ich ja jetzt auch Zuschauer. Ich kann den ja nicht mehr. Ja,
insofern bleibt er dann auch eine Fantasie.
Ja.
Aber eine sehr reale Fantasie. Eine
ja.
Sinnliche Fantasie, wie der Panther in Rilkes Gedicht.
Man weiß es nicht. Ich mag das Ende ganz gern. Also es ist sozusagen dann, da gibt es ja noch diese Fahrt über den Rhein am Ende. Ne? Es gibt auch so ein interessantes Motiv in dem Film. Fährt man öfter über diesen Fluss, es geht öfter über den Rhein. Das ist ganz interessant. Es geht öfter irgendwie über den Fluss drüber, wie so über so eine Grenze, wie man vom einen ins andere wechselt. Fand ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, es passt auch zu dem Film. Also ja, dieser Übertritt, ne? Von einer Realität in die andere. Und am Ende geht er aber in diesen Fluss ein. Ich hab selber noch nicht ganz zu Ende gedeutet. Ich fand das aber irgendwie.
Ja, insofern fliegt einem der Film auch im besten Sinne um die Ohren, weil er dann auch, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, was Märchenhaftes hat. Denn auch in den Märchen geht es ja immer brutal zur Sache. Und brutal geht es ja auch zur Sache. Sinnlich ist es auch. Und diese Figur ist eine ganz reale Figur, dann aber wiederum auch gar nicht real.
Das ist natürlich auch eine Genre-Erzählung. Genre-Erzählung und gleichzeitig Ausdruck eines Widerstands gegen das Genre. Er ist eine reale, echte, leidende, fehlermachende menschliche Figur und gleichzeitig ist er Träger einer Genre-Funktion. Damit finde ich sozusagen den Vergleich sozusagen mit einem Märchen oder mit einer Parabel auch gar nicht falsch. Er ist genauso konkret wie absolut.
Und genauso auch Ecce Homo, siehe der Mensch. Nicht?
Ja, natürlich.
Das ist auch wieder so ein biblisches Motiv. Seht euch diesen Mensch an.
Ja. Johnny sagt ja dann auch, einer von euch für euch, sagt er ja. Nur er sagt, einer von uns für uns. In dem Moment, wo er sozusagen zur Reflexion gezwungen wird, dann im Auto, sieht er auch so eine Stellvertreterhaftigkeit in sich. Natürlich sagt er auch, ich leide ja für euch. Und dann sagen ja im Gegenteil, nee, du leidest, wenn überhaupt, für dich. So, und das ist, glaube ich, auch interessant. Ne? Da trägt er beides natürlich in sich. So was grundsätzlich Absolutes und was natürlich aber dann doch eben auch was ganz konkret Banales, menschlich Einfaches. So.
Vielen Dank, Jan Bonny. Der Panther, so heißt sein Film. Ja, worum geht es in dem Film? Es geht um die Grenzen der Freiheit, um die Sucht nach Erlösung, die es wahrscheinlich auf Erden gar nicht geben kann. Der Panther riskiert viel, vielleicht sogar alles, verliert. Ob er sich selbst verliert, das lassen wir mal offen, das weiß man nicht. Ist ein Spieler und sein Einsatz ist sein Leben. Ein Film, der auch durchaus brutal ist, wie eine Kreuzigung auch brutal ist. der an das Existenzielle im Leben geht und der, wenn man ihn gesehen hat, lange nachhallt. Der Film Der Panther ist Teil einer kleinen Serie, die aus dem True Crime Podcast Format der Wochenzeitung Die Zeit entstanden ist. Abrufbar ist der Film auf RTL+. Vielen Dank für das Interview.
Gerne.